Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Ja, hallo und herzlich willkommen allen, die beim Podcast zuhören und allen, die hier gerade mit Benny und mir im Raum, im Lavia-Haus sitzen, im Seminarraum. Und ich freue mich, wir freuen uns, heute im Seminar zu sein, im Aufbauseminar von Trauerbegleiterinnen, die aus Deutschland, aus Österreich hier zusammengekommen sind, um miteinander auszutauschen, zu lernen. Und ich freue mich, dass neben mir die Marianne Nolde sitzt. Da werden wir gleich nochmal was zu sagen. Marianne, du wirst dich gleich auch nochmal selber vorstellen. Du bist heute Gastreferentin. Du wärst auch regulär ohne Podcast heute hier hingekommen und hättest eine Einheit gemacht zum Thema Trauer bei Scheidung, Trauer bei Trennung oder vielleicht auch Trauer, wenn es keine Trennung gibt, weil es keine Trennung gibt. Ich freue mich auch, dass die Barbara Russegger Publikum, und es ist kein Publikum. Wir sind hier im Seminar und wir sind hier einfach ein Miteinander. Das Barbara, dass du dabei bist, du bist aus dem Salzburger Land gestern hierhin angereist und wirst heute Nachmittag auch eine Einheit machen. Und was ich jetzt schon sagen kann, ist, wir werden räuchern, wir werden schauen, welche Ernährung kann gut tun in Trauerzeiten. Das sind nur zwei Sachen von mehreren Sachen. Und Barbara steht auch als Link hinten in unserem Buch mit drin. Ja, ich gebe einmal weiter an dich, Benny.
Ja, wir freuen uns wirklich auf diese sehr besondere Podcast-Folge Todesmutig, denn auch wenn wir ja die Folgen irgendwie immer im Lavia-Haus aufzeichnen, sind wir oft im Musikzimmer. Ein kleiner Raum, wo wir auf einer Eckbank sitzen, an einem Tisch und es uns mit einem Kaffee und einer Kerze gemütlich machen und heute ja eben im Seminarraum mit ganz, ganz vielen Menschen, die sich ausbilden lassen oder schon ausgebildet sind, ja auch als Familientrauerbegleiter und Trauerbegleiterin. Und das freut uns sehr, weil wir immer sagen, das ist ja ein Gespräch auf Augenhöhe und ein Austausch, und dann freuen wir uns immer, ja, wenn wir Menschen haben, die Fragen stellen oder Gedanken haben, auch uns Impulse geben, dann nehmen wir immer ganz, ganz viel mit. Und es ist besonders, nicht nur wegen dieser ganzen Man- und Woman-Power, also man muss ja eigentlich sagen Woman-Power, in diesem Kurs sitzen nur Frauen, nicht nur deswegen, sondern es ist auch unsere allererste Podcast-Folge nach all den Jahren mit Gast oder mit Gästin. Da freuen wir uns sehr auf Marianne Nolde und das Thema. Marianne, magst du vielleicht wirklich einfach nochmal dich vorstellen, sagen, wie du hergekommen bist, wie du zu diesem Thema auch gekommen bist, was so dein Werdegang ist?
Ja, gerne. Also erstmal danke für die erste Einladung in euren Podcast. Als Gästin fühle ich mich sehr geehrt. Meine Geschichte zum Thema ist, eigentlich fing die schon damit an, dass ich ein Kind, ein Einzelkind zwischen zwei zusammenlebenden, aber doch oft streitenden Eltern war und schon ganz früh so eine Art Vermittlerrolle bekommen habe. Und als ich dann, ich glaube, ungefähr 10 Jahre Gutachterin für Familiengerichte war, ist mir aufgefallen, dass das doch eigentlich eine lange Vorgeschichte hat, dass ich zwischen streitenden Eltern vermittle. Ich habe zusätzlich selbst eine Trennung mit Kindern erlebt. Also ich war 8 Jahre Gutachterin, da war meine Ehe nicht mehr haltbar. Und tatsächlich hat mir meine Erfahrung aus der Gutachterei unwahrscheinlich geholfen an der Stelle, die Kinder nicht in Loyalitätskonflikte zu verwickeln, was sonst bestimmt sehr, sehr leicht passiert wäre. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich unbedingt irgendwann drüber schreiben wollte. Meine Erfahrung geht dann noch weiter. Ich habe nochmal geheiratet. Ich hatte dieses Jahr schon einen 30. Hochzeitstag. Mein zweiter Mann hatte auch Kinder. Also wir haben wirklich alle Varianten so einmal erlebt. Und mir war besonders wichtig, über das Thema zu schreiben, weil ich finde, es gibt sehr viele Missverständnisse und es wird oft nicht so richtig gut verstanden, was Kinder in Trennungssituationen bewegt. Also mein Anliegen ist eigentlich, Eltern möglichst früh in einer Trennungssituation was an die Hand zu geben, womit sie eine Trennung friedlich regeln können. Das ist so nach den 36 Jahren Rosenkrieg einfach so meine Mission. Aber ich würde gerne eins vorweg schicken. Es gibt auch immer, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, es gibt auch immer Situationen, in denen so eine friedliche Trennung nicht möglich ist. Also wenn es schlimme Fälle von Gewalt gibt oder schlimme Suchtentwicklung. Also es gibt auch, das muss man immer sehen, es gibt auch Situationen, in denen die Lösung nicht ist. Ich mache immer noch einen weiteren Kompromiss und ich verstehe da immer noch mehr, sondern wo man ein Kind schützen muss. Also alles, was ich jetzt anschließend sage, gilt erstmal für dieses breite Gebiet, wo Eltern wirklich einvernehmliche Lösungen finden können. Aber das andere gibt's auch. Also falls jetzt jemand hier sitzt oder zuhört, der in der anderen Situation ist, habt ihr nichts falsch gemacht. Manchmal muss man so tun.
Marianne, kannst du vielleicht nur noch mal einmal für uns alle auch noch mal sagen, weil der Podcast heißt ja Todesmutig und wir beschäftigen uns ja mit vielen Abschieden und mit vielen Trauersituationen, wo es um den Verlust eines Menschen geht, der verstorben ist. Aber warum sagst du, ist gerade die Scheidungstrauer ein so großes Thema in unserer Gesellschaft? Warum ist es so wichtig, auch das zu thematisieren?
Ja, danke für die Frage. Also es ist zunächst mal so gewesen, dass ich als Gutachterin die Mechthild kennengelernt habe. Dass in einem Fall, wo ich total begeistert war, was das ausgelöst hat, was die Arbeit der Trauerbegleiter in diesem Fall, wo auch ein Todesfall noch mit dabei war, bewirkt hat. Und da habe ich damals schon zu Mechthild gesagt, was du da, also damals haben wir uns doch gesiezt, aber heute würde ich sagen, du da machst, das brauchen meine Trennungskinder auch. Weil ich immer gesehen habe, oft waren damals Eltern so froh, wenn ihre Kinder nicht trauerten. Nach der Trennung, so nach dem Motto, also wir sind jetzt zwar getrennt, aber bei uns ist alles super, es läuft gut, das Kind vermisst gar nichts, es fragt gar nicht. Und das war dann immer so ein bisschen dieses, also ist jetzt alles gut gelaufen. Und während ich so denke, also gerade auch als ich deine Arbeit so kennengelernt habe, wie schön, wenn die Kinder trauern dürfen. Ja, es ist ja nicht das, ne, es ist ja kein Problem, sondern es ist ja die Lösung, wie ja viele sagen, das Trauern. Und ich wollte mich auch ein bisschen dafür einsetzen, dass man, also dass diese Trauer ihren Platz bekommt. Ne? Also wenn jemand gestorben ist, ist er weg, aber unter Umständen ist auch, wenn ein Elternteil auszieht, zwar nicht ganz weg, aber manche sind auch ganz weg. Manchmal ist es für Kinder auch nur ganz schwer, einen neuen Umgang mit der neuen Situation zu finden. Und ich weiß noch, dass du, Mechthild, mal bei einem Vortrag gesagt hast, wie wäre das denn, wenn ich sterbe und meine Kinder wären gar nicht traurig? Na, was wird das denn heißen, wenn, dass wir so eine schlimme Beziehung hatten oder dass die irgendwie ein bisschen gestört sind? Und genau das möchte ich gerne den Trennungseltern eben auch mitgeben. Wenn das Kind trauert, ist überhaupt nichts verkehrt, sondern es ist genau richtig. Das ist erstmal eine traurige Situation. Und in dieser traurigen Situation ist das Natürlichste der Welt, wenn ich trauere als Kind und wenn ich als Elternteil das haben kann, dass das Kind trauert, ist das das Beste, was ich fürs Kind tun kann. Ja. Und
ich würde ja gern auch direkt was dazu sagen. Ja. Ich habe hier einen Zettel liegen und schreibe da immer so Stichworte drauf, wo ich so denke, ach, da mag ich auch was zu sagen. Und dann hast du es selber auch gerade direkt gesagt, dieses, ja, was wäre denn, wenn meine Kinder nicht trauern, wenn unsere Ehe auseinandergeht und ich müsste ausziehen, ich würde ausziehen, es würde diese Entscheidung fallen. Und das ist einfach so wichtig. Und was ich auch nochmal ganz wertvoll finde, ist, du sagst, ich habe als Gutachterin gearbeitet und dann ging unsere eigene Ehe auseinander und es hat mir geholfen, als Gutachterin zu arbeiten. Das merke ich und das bekomme ich ja von euch auch immer wieder mit, die ihr hier als Trauerbegleiterin arbeitet. Als meine Mutter starb, da war das traurig, aber es hat mir geholfen, dieses Wissen zu haben, was kann ich machen? Und ich kann Trauer zulassen und ich bin nicht verrückt deswegen. Und das hat die Trauer nicht weniger unbedingt gemacht, aber es hat sie besser gemacht oder den Umgang damit besser gemacht. Oder eine Freundin, eine Kollegin, wo der Mann gestorben ist, die einfach gesagt hat, das hat mir so viel geholfen, sowohl das Wissen um so ein Trauermodell, genauso wie auch, was darf ich machen, was kann ich machen. Und das hat mich gerade so daran erinnert, wenn wir uns mit Themen auseinandersetzen, die Krisen beinhalten, die was Schweres beinhalten, wo andere sagen, oh nee, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Das wird uns zu bestimmten Zeiten einfach helfen, dass wir das gewagt haben, dass wir das gemacht haben, dass wir eine emotionale Muskulatur aufgebaut haben.
Ja, und es war zum Beispiel, das kann ich da eigentlich gleich anfügen, bei mir so, ich war in der Situation sozusagen der betrogenen Ehefrau, also ich war auch total gekränkt, es ging mir natürlich emotional überhaupt nicht gut damit und ich hatte zwar alles Wissen, was ich so praktisch brauche, aber mir war vollkommen klar, aus dem, was wie Rosenkriege entstehen, mir war vollkommen klar, wenn ich das jetzt nicht schaffe, mich mit dieser Kränkung auseinanderzusetzen, dann müssen die Kinder das ausbaden. Und also hat mein Wissen mir vor allem dazu geholfen, dass ich mir ganz schnell eine Begleitung gesucht habe. Für mich, für meine Emotionen, damit ich das für mich aufarbeiten kann und es nicht an den Kindern hängen bleibt. Also das war tatsächlich das Wertvollste für mich, dass ich auch wusste, was ich nicht will. Ich will nicht jetzt als gekränkte Ehefrau die Kinder auf meine Seite ziehen. Das passiert so leicht auch, ohne dass man es böswillig tut. Und das wollte ich halt gerade nicht. Und das leitet vielleicht dazu über, warum ich dieses Buch Eltern bleiben nach der Trennung unbedingt schreiben wollte. Es wollte ich unbedingt schreiben, weil ich so oft Kinder im Loyalitätskonflikt gesehen habe. Und was dabei rauskommt, ist zum Teil, dass die Kinder jedem Elternteil ganz andere Signale geben. Und dann passiert ganz schnell, dass die Eltern auch noch gegeneinander aufgebracht werden, weil jeder denkt, was sagt denn der andere? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und ich fand es so wichtig, also quasi dieses Wissen weiterzugeben. Und dazu habe ich die Geschichte Hannah Esser geschrieben. Die würde ich jetzt mal so in Kurzform zusammenfassen und auszugsweise lesen. Und zwar ist es eine Situation, wo ein 8-jähriges Mädchen, die Hannah Esser, hatte immer ein gutes Verhältnis zu beiden Eltern, die sich auch beide beteiligt hatten an der Betreuung. Vater hat sich unsterblich verliebt, ist irgendwann dann ausgezogen. Die Mutter ist natürlich ganz erstmal ganz verstört. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und Hannah fängt an, sich so ein bisschen gegen den Vater aufzulehnen. Ihre Situation ist ungefähr so. Hannas Gefühle sind in einem großen Durcheinander. Sie ist traurig, auch wütend auf ihren Vater und sehr verletzt, dass er sie im Stich gelassen hat. Würde er sie wirklich lieben, wäre er ja wohl kaum ausgezogen, so stellt sich das für Hannah dar. Mit einem Schlag ist ihr Vertrauensverhältnis zu ihm fragwürdig geworden. Nichts liegt für sie jetzt näher, als Partei für die Mutter zu ergreifen, die ihr leid tut und die immerhin anders als der treulose Vater bei ihr geblieben ist. Dass Hannah ihren Vater heftig vermisst, mag sie kaum vor sich selbst zugeben und schon gar nicht vor ihrer Mutter, die traurig genug ist. Was soll ihre Mutter auch denken, wenn Hannah vor ihr weint und Sehnsucht nach Papa zu erkennen gibt, wenn der Mama so wehgetan hat? Hannah weint, wenn überhaupt, heimlich nachts im Bett. Und sie zeigt Papa entschlossen die kalte Schulter. Nein, sie möchte jetzt gerade nicht mit ihm telefonieren, wenn er anruft. Und am Wochenende ist sie mit ihrer Freundin verabredet, da hat sie leider keine Zeit, ihn zu treffen. Und ganz sicher möchte sie niemals die Frau kennenlernen, die alles kaputt gemacht hat. So sieht das für Hannah schließlich aus. Eltern, die gehen, wollen ja in aller Regel nie ihr Kind verlassen, sondern nur sich vom Partner trennen. Aber Kinder verstehen es natürlich auch so, dass sie auch verlassen worden sind. Und das löst halt bei Kindern Trennungsängste aus. Es gibt zwei wichtige Prinzipien, Bindung und Autonomie. Kinder brauchen eigentlich beides. Also die Poeten sagen dafür, sie brauchen Wurzeln und Flügel. Ja, sie brauchen beides. Wenn jetzt aber ein Kind in so eine Notsituation gerät, ein Kind ist ja zum Überleben auf seine Eltern angewiesen, jetzt geht einer und das macht plötzlich das wirft das Bindungssystem an, ja? Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ich sichere jetzt den anderen Elternteil, ne, dass da bloß nicht noch mehr passiert. Und dadurch können solche Situationen entstehen, wie die, die ich hier gerade benannt habe. Und wenn ich dann als Gutachterin gekommen bin, dann habe ich oft folgende Situation vorgefunden. Das Kind hat mir dann gesagt, nein, also zum Papa will sie nicht. Und früher war der zwar nett, aber wie der Mama und sie zuletzt behandelt hat, das war ja wirklich das Letzte. Und sie sind ihm ja auch gar nicht wichtig und sie will nicht so. Und dann habe ich eigentlich immer gesagt, dass ich halt oft mit Kindern in so einer Situation zu tun habe und dass ich auch oft erlebt habe, dass sie das anders sehen, wenn sie den Elternteil nochmal wieder getroffen haben. Und dass es mir deshalb total wichtig wäre, dass wir mal gemeinsam dahin fahren, dass das zu nichts verpflichtet, dass ich einfach gerne diese Gelegenheit nochmal geben würde und wir uns danach unterhalten können, wie es denn werden soll. Und dann, in einem Fall wie Hanna, wo es mehr der Loyalitätskonflikt ist, konnte man immer so ein gewisses Blitzen in den Augen sehen. So diesen Moment, wo man gemerkt hat, oh, denkt sich das Kind, das wäre jetzt meine Chance. Da falle ich der Mama nicht in den Rücken. Ne? Die nette Frau hat gesagt, das wäre jetzt doch schon wichtig. Und wenn ich dann noch sagen konnte, ich habe mit Mama schon drüber gesprochen, die findet es auch gut. Das Ganze gibt es übrigens auch umgekehrt. Ne? Die Mama könnte auch der Vater sein. Und dann war es meistens gar nicht schwer, das Kind davon zu überzeugen, dass wir das machen. Komme ich dann 3 Tage später, hole das Kind ab und das Kind ist wieder ganz verfallen. Ja, es ist irgendwie, fühlt sich ganz schlecht und ist wohl bereit mitzukommen. Die Mutter sieht als letztes ein Kind, dem es nicht gut ging, das schon schlecht geschlafen hatte, vielleicht schon Bauchweh hatte. Kann man ja verstehen, dass so eine Mutter sich Sorgen macht. Ich fahre mit dem Kind zum Vater und was dann passiert, hat mal ein Interviewer die Metamorphose im Auto genannt. So auf halbem Wege fing die so an und je länger ich mit dem Kind fuhr und je näher man der Wohnung kam, das Kind wurde quietschvergnügt und ja und da hinten und sie kennt da im Nachbarhaus jemand und klingelt und das Kind ist schon oben, so schnell kam ich nicht hinterher und ich sehe als erstes das Kind bei Papa im Arm. Ja, und so blieb das dann auch. Also das Kind blieb nicht die ganze Zeit bei Papa im Arm, aber ich war überhaupt für gar nichts nötig. Die beiden waren vertraut wie immer. Ich musste nichts moderieren, es ging nichts schief. Das Einzige war, ich musste nachher etwas drängen, dass wir wieder zurückfahren. Ja, das Ganze ist eine Situation, die ich sehr, sehr oft erlebt habe und die mir auch viele Kollegen auch so bestätigt haben. So, schließlich fahre ich mit dem Kind zurück. Und dann passiert Folgendes. Moment. Jetzt kommt nämlich Teil 2 der Metamorphose. So, also Kind quietscht vergnügt und sagt noch, ach, da könnte sie ja schlafen. Auch das Kinderzimmer ist nicht so schön wie ihrs, aber das geht schon. Und es alles sieht alles aus wie wunderbar gelöst. Kurz bevor wir in die Straße einbiegen, in der sie mit ihrer Mutter wohnt, lässt Hannas gute Laune merklich nach. Sie wird immer ruhiger und verstummt schließlich ganz. Als ihre Mutter die Tür öffnet, steht eine ziemlich verhaltene Hanna neben mir, die auf die Frage, wie es war, mit einem tonlosen »Geht so« antwortet und dann stumm in ihrem Zimmer verschwindet. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die Mutter hat dieses Kind gesehen, was schon mit Bauchschmerzen ging und mit »Geht so« wiederkommt. Darf man sich nicht wundern, wenn so eine Mutter ein bisschen Bedenken hat. Wenn ich dann aber als Gutachterin, die schon ein bisschen Vertrauen gewonnen hatte, beschreiben konnte, was dazwischen war, dann war das oft die Lösung, dass also die Eltern das verstanden haben, dass das Kind nicht irgendwie was vorspielt, sondern dass dieses Kind einfach versucht, das Bestmögliche mit jedem Elternteil zu gestalten. Und wenn es beim Vater ist, ist das natürlich gar keine Frage, dass es den lieb hat und wenn es bei der Mutter ist, auch nicht. Aber dass jeder Elternteil eine andere Variante bekommt, das kann auch ganz schlimme Gerichtsgeschichten nach sich ziehen. Da braucht nur der Vater, der dieses Kind gesehen hat und dann als nächstes vielleicht hört, ja, aber die will gar nicht. Und dann sucht er sich einen besonders bissigen Anwalt und der schreibt, ja, das ist ja mal wieder ein Fall von Eltern-Kind-Entfremdung. Die Mutter beeinflusst das Kind. Und das schnell hat man da eine riesige Lawine im Rollen. Die Mutter, die ja wirklich nichts Böses im Sinn ihr Kind beschützen wollte, wird natürlich auch wütend, beauftragt ihrerseits eine Anwältin, die dann das Schlimmste vermutet, was beim Vater passieren könnte, weil das Kind ja so verstört wiederkommt. Und diese Situation, die ist mir so sehr wichtig, dass das als Option, und zwar als nicht seltene Option, von den Eltern gewusst wird. Und das hätte ich eigentlich gerne, dass alle Eltern in Trennung diese Option kennen und dass er die jedem erzählt, der in so einer Situation ist. Wobei es im Einzelfall natürlich auch anders sein kann. Im Einzelfall kann es sein, da passiert wirklich was Schlimmes, bevor das Kind beschützt werden muss. Und andererseits, im Einzelfall gibt es auch einen Elternteil, instrumentalisiert das Kind mit allen Mitteln. Aber das Häufigste ist dieses Zwischenteil.
Marianne, ich habe eine Frage in Bezug auf den Loyalitätskonflikt, den du beschrieben hast. Würdest du auch die Situation beschreiben oder die Möglichkeit beschreiben, dass ein Elternteil möglicherweise vor dem Kind oder vor den Kindern schlecht über den Partner redet und dass auch das das Kind beeinflussen kann, also dass auch das diesen Loyalitätskonflikt noch größer werden lassen kann bei Kindern?
Das lässt ihn natürlich größer werden. Das ist jetzt quasi so wie, soll ich sagen, wie so ein Kontinuum, ne? So ein Elternteil, der überhaupt nicht beeinflusst, ein Elternteil, der unbedacht Dinge tut bis zu da, wo man es wirklich absichtlich macht. Und außer vor dem Kind direkt reden, ist bitte auch zu bedenken, Telefonate mit der besten Freundin, wo das Kind mit langen Ohren hinter der Tür ist, ne? Also alle diese Dinge bekommt das Kind ja mit. Wobei außer dem Gesagten auch das überkommt, was man ausstrahlt, ne? Da kann ich vielleicht das Thema Double Bind kurz anschließen. Ich finde, die Scheidungskinder haben ganz besonders viel damit zu tun. Double Bind ist mit gemeint, wenn das, was man inhaltlich sagt und das, was man ausstrahlt, überhaupt nicht zusammenpasst. Zum Beispiel, natürlich kannst du deinen Vater besuchen. Ne? So. Und entweder mein Blick ist, du wirst schon sehen, was du davon hast, oder du musst schon wissen, dass mich das zutiefst dann kränkt. Ne? Also, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist das für das Kind ganz schwierig. Was soll ich denn jetzt nehmen? Den Inhalt oder das Gefühlte? Und das ist wieder der Punkt, wo ich für mich damals so unglaublich wichtig fand, dass ich mir eine Begleitung gesucht habe, um meine Emotionen da besser handeln zu können. Denn dass so ein Stück Doppelbein da reinfließt, kann man sonst fast gar nicht verhindern. Natürlich kann ich nicht sagen, ach, ich finde euren Vater super, wenn er mich gerade umfangreich betrogen hat, das stimmt dann ja nicht so ganz. Ja.
Ich denke auch immer, wenn wir eine Trennung hätten, mein Mann und ich gehe jetzt mal davon aus, ich wäre eher die Verletzte und er hätte eine neue Partnerin und die Kinder kämen vom Wochenende wieder und würden sagen, Mama, der Papa, der hat eine ganz nette Freundin und nächstes Mal möchte ich gerne ein bisschen länger da bleiben oder kann ich nicht jedes Wochenende dahin, das wegzustecken. Ja, das bedeutet ja schon wieder nochmal eine andere Trauer. Und das ist ja so, wie in der Trauer einfach, das kriegt immer nochmal eine weitere Dimension. Die Trauer zu merken, die Beziehung funktioniert nicht so. Die Trauer, wo eine Entscheidung fällt, man trennt sich. Dann kommt ja auch so diese Trauer danach. Es gibt diese Trauer davor, es gibt diese akute Trauer und die Trauer danach. Und wo finanzielle Dinge mit reinspielen, wo ich vielleicht einen Wohnort wechseln muss. Ich habe jetzt letzte Woche einen Mann kennengelernt, als sich die Frau getrennt hat, ist der gesamte Freundeskreis weggebrochen. Und das hört man ja auch einfach immer wieder. Und das, was alles dazu kommt, und wenn man den Blick aber auf die Kinder eben hat, die funktionieren dann oft irgendwie mit, die flutschen hin und her mit ihrer Loyalität, erst unbewusst, dann irgendwann auch bewusst. Und ganz häufig erlebe ich das auch, dass später bei denen dann eine Trauer kommt, dass sie sich selber als ungerecht empfinden und dann kommen wieder nochmal diese Schuldgedanken halt dazu auch. Und dass sie sagen, das war irgendwie gemein und ich habe einfach zu Mama gehalten, weil die tat mir am meisten leid. Und jetzt hat der Papa nur noch kurz gelebt vielleicht. Also wir lernen ja Scheidungskinder dann häufig eben wieder im Trauerprozess kennen, wenn dann jemand verstorben ist. Und auch das macht einfach wieder was aus. Wir haben gerade eine junge Frau, und da könnte man ja sagen, ja, meine Güte, die junge Frau, die kriegt das ja hin, aber die hat ja schon damals als Kind im Grunde den Umgang nicht gelernt. Und jetzt ist sie mehr mit dem Vater zusammen, wovor die Bindung nicht so stark war, auch durch die Trennung. Aber dieser Vater trauert gar nicht mehr um ihre Mutter. Sie hat keine Geschwister. Das heißt, sie hat auch niemanden aus der Familie, der irgendwie jetzt so mittrauert. Und das ist auch dann oft schwierig. Und das, was wir halt erleben in der Trauerarbeit, es sind 40% der Scheidungen, die auseinandergehen. Da zählen aber auch diese Doppelscheidungen natürlich nochmal zu und auch die Scheidungen dazu, die keine Kinder haben. Aber es gibt auch viele Trennungen von Paaren, die Kinder haben und nicht verheiratet waren. Die werden ja nicht gelistet in der Statistik. Aber dass wir natürlich davon ausgehen können, dass zu uns Kinder hinkommen, vielleicht 30%, wo die Eltern getrennt sind, die im Grunde schon eine Trauer erlebt haben, die das aber nicht als Trauer wahrgenommen haben und das Umfeld im Grunde auch nicht. Weil so häufig gesagt wird, ja, aber das ist ja nicht so schlimm, also der lebt ja noch. Und es gibt einfach die krassen Fälle, wo ich für mich denke, ein Tod wäre einfacher. Und da geht es nicht darum, dem anderen den Tod zu wünschen, aber es gäbe nicht die Loyalitätsprobleme. Es gäbe nicht diesen bösen Rosenkrieg oder dieses, wo du sagst, ich als Mutter habe mir Hilfe geholt und ich wollte das gut machen. Und trotzdem kann das sein, dass jemand, sowohl die Frau wie auch der Mann, richtig böse da reingrätschen, immer wieder. Und unser Herz ist dafür gemacht, wenn wir das Lavierherz nehmen, das bricht und da kommt Traurigkeit raus und dann wächst es zusammen. Und wir sagen immer, das Ziel von Trauerarbeit ist die Narbe. Das Ziel ist ja nicht, dass es wieder ist wie vorher. Das geht ja nicht. Aber die Narbe. Dafür brauche ich aber Voraussetzungen, dass es heilen kann. Und wenn ich möchte, dass es heilt, aber einer reißt mir das immer wieder auseinander, dann kann ich daran kaputt gehen. Und wir haben auch viel zu wenig Rituale in der Scheidung. Ich weiß auf die Schnelle ganz viele Sachen, die ich machen kann, wenn mein Mann stirbt, aber wenn er mich verlassen würde, da weiß ich gar nicht, womit fange ich an. Und auch die Wertschätzung ist eine ganz andere bei einer Verwitwung wie bei einer Scheidung. Und all diese Sachen spielen auch noch mit eine Rolle. Und das ist mir einfach auch, ja, durch die Zusammenarbeit mit dir, damals schon angefangen in einer Familie, auch nochmal so deutlich geworden.
Ja, da tut sich allerdings schon auch was. Es gibt tatsächlich Leute, die sich speziell damit beschäftigen, wie man bei einer Trennung, wie man speziell die gestaltet. Also da gibt es, Leute, die speziell so etwas machen. No?
Ich kenne was von so Scheidungspartys, aber da denke ich so, das kann es ja nicht unbedingt sein, so, ne? Wenn ich vielleicht da so eine Hassparty mache und irgendwie mit Pfeilen auf so eine Figur werfe, die Klamotten anhat von meinem Mann oder so, wobei vielleicht braucht man das irgendwie auch, so das einmal rauszulassen. Aber wenn es einfach so wertvolle Rituale gibt, da wäre ich auch total dankbar dafür. Benni, da können wir bestimmt auch später nochmal oder auf Insta oder so nochmal einen Link dann reingeben, wo wir drauf verweisen können.
Also sowas meinte ich jetzt nicht, dass man da so ein bisschen Voodoo macht oder so. Das hatte ich jetzt nicht im Sinn. Ich habe da zum Beispiel an Dorothea Beermann gedacht. Die hat ein Buch geschrieben, die 7 Phasen des Loslassens. Und die hat eine Ausbildung aus Amerika, Uncoupling nennt sich das. Und die berät also durchaus auch gemeinsam schon diese Eltern, bei denen klar ist, das wird nichts mehr zusammen. Wie kriegen wir das gut auseinander? Und da spielen Nicht-Voodoo-Rituale dann auch eine Rolle. Das halte ich selbst auch für eine ganz gute Sache, wenn man das machen kann. Und nicht immer, du sagst ja, der andere grätscht oft auch rein, immer wieder. Nicht immer kann man das mit dem Ex-Partner richten. Ich habe damals zum Beispiel auch den großen Wunsch gehabt, oh, ich müsste noch mit meinem Noch-Ehemann alles mal besprechen und klären und verstehen. Und ich habe aber relativ schnell verstehen müssen, das geht nicht. Und dann kann man es aber immer noch für sich machen. Ja, man ist nicht, wenn der andere nicht mitmacht, ist man nicht aufgeschmissen. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Man kann es für sich machen. Und für mich war damals zum Beispiel auch klar, ich hatte zwei Beziehungen nach einem ähnlichen Muster geführt. Und da ist mir als Psychologin dann aufgefallen, dass ich dachte, es gibt bestimmt noch einen dritten Mann von der Art, wenn nicht noch vier oder fünf. Und ich wusste genau, ich möchte das nicht nochmal. Und ich habe dann tatsächlich ein Jahr später eine andere Sorte Mann gefunden, mit dem ich jetzt, glaube ich, auch schon 36 Jahre bin, wie gesagt, 30 Jahre verheiratet. Und allein dafür hat sich das gelohnt. Also das ist mir auch so wichtig. Also wenn man es mit dem anderen gemeinsam noch irgendwie klären kann, ist es schön. Aber wenn nicht, kann man es immer auch für sich machen und dadurch wieder in die Selbstwirksamkeit kommen. Ja?
Hast du darauf geachtet, dass er ein anderer Typ ist?
Sagen wir mal so, ich hatte zwei Dinge, die ich ausgeschlossen habe. Ich wollte nicht wieder einen Psychotherapeuten und ich wollte nicht wieder einen schönen Mann. Und dann... Und dann muss ich dazu sagen, also er ist nicht Psychotherapeut, aber dann war ich kurz mit ihm zusammen und dachte, scheiße, der ist auch schön. Aber ich muss dazu sagen, der war anders schön. Also nicht so nach dem Motto, ich muss es auch bei jeder Frau ausprobieren, ob sie das auch findet, dass ich schön bin. Also das war, ich habe da vielleicht nicht so gezielt drauf geachtet, aber ich glaube, dadurch, dass ich meine Einstellung verändert hatte, war das im Grunde automatisch, dass es nicht mehr die gleiche Geschichte anzieht. Also ich glaube, wenn ich meine Haltung verändere, dann verändert sich auch im Außen was. Und was ich auch noch vielleicht kurz ergänzen würde, zu der Sache, der andere grätscht rein. Also mein Buch zum Beispiel, wo es ja viel um diese friedliche Trennung geht, diese einvernehmliche. Ich habe zum Beispiel auch gewaltfreie Kommunikation erwähnt, wo man ja auch noch viel Einblick gibt in die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Wenn man in so einer Situation steckt, wo man merkt, es ist mehr Abgrenzung nötig, da würde ich auch sogar das Kommunikationsverhalten anpassen. Ja, da würde ich dann nicht mehr so unbedingt so sagen, ja, ich habe dazu das Gefühl, mein Bedürfnis und könntest du, sondern da würde ich rein ganz sachlich, auf eine ganz sachliche Ebene gehen. Ich würde mich da nicht mehr so offen machen. Ich würde nicht dazu einladen, dass mir da jemand nochmal reinpiekst. Ne? Also da finde ich, vielleicht sind das zwei Stichworte noch. Es gibt einmal diese, was man kooperative Elternschaft nach Trennung nennt. Das ist, wenn also ganz viel noch besprochen wird, wo man vielleicht nochmal das gemeinsame Sonntagsfrühstück macht oder Weihnachten feiert und wo man noch in einem engen Kontakt ist. Und es gibt aber auch die parallele Elternschaft. Und die sollte man gar nicht verachten. In manchen Fällen ist es das Einzigste, was geht, und dann die beste Möglichkeit. Ne? Das heißt, es ist alles sehr genau abgesprochen, wer macht wann oder was oder wer hat welche Themen. Man reduziert damit überhaupt die ganzen Möglichkeiten, wo man aneinander geraten könnte. Man hat mehr Zeit zu heilen, wenn nicht dauernd was Neues kommt. Ne? Es gibt Leute, die haben irgendwelche Apps auf dem Handy, wo das Wichtigste drüber abgesprochen wird und mir dann auch nicht. Und das ist mir zum Beispiel auch zunehmend wichtig, dass man realistisch einschätzt, was geht hier. Und das, was realistisch geht, das ist das Optimale. Ja, und wenn das die parallele Elternschaft ist, dann ist das das Optimale. Wenn das andere geht, wunderschön. Oder wenn man, wie ich es einmal erleben durfte, auch nach der Trennung noch als WG mit neuen Partnern zusammenleben kann, bis die Kinder erwachsen sind, dann ist das auch schön, wenn das geht. Aber wenn es nicht geht, bloß nicht.
Haben wir heute auch ein Beispiel gehört hier in der Gruppe, ne? Eine Familien-WG, in der man quasi separat wohnt und trotzdem ja auch noch ein Gemeinschaftsfamilienraum da ist. Marianne, jetzt hast du unterschiedliche Wege als Eltern quasi für diese Trennung oder nach die Zeit nach der Trennung oder nach der Scheidung aufgezeigt. Würdest du auch sagen, also ich frage nämlich tatsächlich einfach aus ganz persönlichem Interesse, weil meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich vier war. Und ganz, ganz vieles ist mir erst bewusst geworden, als ich mit 30 dann eine eigene Psychotherapie gemacht habe. Würdest du sagen, Kinder brauchen, egal ob man das gut managt oder nicht, brauchen Kinder trotzdem eine Form von Begleitung? Das muss gar nicht psychotherapeutisch sein, aber Fakt ist ja, ein Elternteil, egal wie gut man das hinkriegt, ist ja oft einfach nicht da. und da ist ja eine Trauer. Also würdest du sagen, Kinder brauchen den Raum für ihre Gefühle und vielleicht auch für die Trauer nach so einer Scheidung oder Trennung?
Also diesen Raum brauchen die auf jeden Fall. Ob die dafür eine zusätzliche Begleitung brauchen, das würde ich jetzt nicht als immer sagen. Ne? Ich würde sowieso nichts von allem, was ich sage, ist immer. Also alles, was ich sage, muss auf die Situation angepasst werden. Ich habe neulich ja mal diesen Begriff einzelfallorientiert erfunden. Also ich bin da wirklich absolut einzelfallorientiert. Ne? Also ich würde wirklich nicht gerne behaupten, das muss immer. Also wenn die Eltern das gut handeln können und da bei den Kindern kein besonderer Bedarf ist, dann muss man da auch keinen draus machen. Aber es ist unheimlich gut, wenn ein zusätzlicher Bedarf da ist, wenn man den nutzen kann. Und das muss ja auch nicht gleich irgendwie therapeutische Begleitung fürs Kind sein. Es kann natürlich sein, wenn das Kind ohnehin schon an irgendwelchen Stellen labil war und es kommt die Trennung dazu, dann kann natürlich sein, dass etwas, was vorher noch irgendwie kompensiert werden konnte, nicht mehr kompensiert werden kann. Und dass dann eine therapeutische Begleitung gut wäre. Aber als ich damals zu Mechthild sagte, was du da machst, das brauchen meine Trennungskinder auch, da meinte ich auch sowas wie so Gruppen, in denen Kinder das teilen können. Die gibt es auch, zum Teil bei Beratungsstellen. Und das hat den großen Vorteil, dass das Kind dadurch nicht quasi krank und falsch gemacht wird, sondern es ist einfach, ne, es ist in einer Situation, in der viele andere auch sind und mit diesen vielen anderen kann das Kind sich austauschen und kann feststellen, ach, bin ja gar nicht alleine damit, gibt's öfter, das hilft schon oder vielleicht hat irgendein Kind was rausgefunden, was gut geholfen hat und was man mitnehmen kann. Also das, also den Raum brauchen sie unbedingt, aber in welcher Form muss man halt schauen.
Hast du das Gefühl, dass das Thema größer geworden ist? Weil ich erinnere mich, als ich Kind war, war ich das einzige Scheidungskind in der ganzen Klasse. Und jetzt, ne, sagt man ja irgendwie, jede zweite Ehe wird geschieden oder vielleicht sogar noch mehr. Hast du das Gefühl, dass das Thema immer präsenter und wichtiger wird?
Ja, die Scheidungszahlen, die sinken sogar ein bisschen so auf um ein Drittel. Aber das sagt nichts aus, weil wie Mechthild gerade schon sagte, viele Eltern heiraten auch gar nicht mehr. Auch die, die wirklich als Familie zusammenleben. Na, das heißt, diese Zahlen sagen nicht wirklich was aus. Aber es ist sicherlich ein deutlich größeres Thema. Zum Beispiel, als ich jung war, da gab es das ja kaum. Na, da war das auch noch ganz anders, noch mit fast mit Scham verbunden in so einer Situation zu stecken. Das ist heute eigentlich nicht mehr so, weil es das so viel gibt. Also jeder kennt ja irgendwie aus der Klasse auch schon jemanden, wo das so ist. Hm?
Zu der Scheidungsgruppe, was du ansprichst, Benni, und was du ja auch bestätigst, Marianne, da denke ich auch, das hätte so einen Wert. Und ich habe schon vor so vielen Jahren, ich habe schon vor fast 40 Jahren, vor 40 Jahren ungefähr, habe ich schon mit alleinerziehenden Frauen gearbeitet. Alleinerziehende Männer kamen nicht zusammen, da gab es auch so ein Schamgefühl von der männlichen Seite im Grunde nochmal. Aber ich habe immer schon gesagt, wenn ich die Zeit hätte, ich würde Scheidungsgruppen aufmachen. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich werde nicht so viel Zeit haben, ich werde dann erst Scheidungsgruppen machen für Jugendliche, die auch ohne die Eltern kommen können, weil man dann ja noch Mediation lernen muss. Man muss sich dann auch noch mit den Eltern auseinandersetzen und nicht nur wie bei Verwitwung mit einem Elternteil, sondern dann mit beiden Elternteilen. Und vielleicht ist man dann mehr mit den Eltern beschäftigt. Und mir ging es aber um die Kinder oder geht es um die Kinder und die Jugendlichen. Und dass ich gedacht habe, den hohen Wert könnte so eine Scheidungsgruppe haben, indem man den Kindern eben auch nochmal erklärt, was passiert da. Das, was du in dem Buch für Eltern erklärst oder eben auch später Kinder selber lesen können und dann sagen können, ah, deswegen ist das so gewesen und auf einmal so eine Logik reinkommt oder man vielleicht auch seine Eltern versteht, man muss das nicht gutheißen, aber dass man das versteht, das wäre für mich so dieses Wichtigste und eben dieses deutlich machen, ja, und wenn du traurig darüber bist, dann hast du auch das Recht dazu, eben traurig zu sein. Und es ist aber auch in Ordnung, wenn du sagst, ich bin da eigentlich gar nicht traurig drüber, sondern es geht ja auch viel besser und ich muss es auch nicht so tun. Oder ich bin froh, dass ich einen Elternteil nicht mehr erleben muss, weil es einfach auch so schwer war und ich muss da nichts vorheucheln. Aber das finde ich so wichtig, so diese Bildung und diese Bildung aber auch wieder in den ganzen pädagogischen Berufen und im Grunde auch außerhalb der pädagogischen Berufe, weil es ja auch wieder um Unternehmer geht, die dann schon wieder Mitarbeiter haben. Es ist ja ein ganz weites Feld. Und ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren mal darüber gesprochen habe und gesagt habe, es braucht auch was für Scheidungskinder, da hat der Kämmerer hier aus der Stadt gesagt, ja, also irgendwann hört es ja auch mal auf. Der hatte wahrscheinlich Angst gehabt, ich stelle jetzt wieder neue Anträge für Gelder. Und da hat er gesagt, aber wissen Sie, Scheidung ist ja doch normal. Und das fand ich total interessant, weil ich gesagt habe, nee, ich glaube einfach, Tod ist normal, weil wir werden alle sterben. Aber wir werden uns nicht alle trennen. Und ob sich jetzt viele trennen oder nicht, es spielt keine Rolle. Wenn ein Verlust da ist, ist Traurigkeit da. Und darum geht es. Und wir müssen einfach grundsätzlich lernen, mit der Trauer umzugehen. Und wir dürfen nicht nur, wenn wir auch als Trauerbegleiterin in der Schule sind, auch als Trauerbegleiter, dann dürfen wir nicht nur den David im Blick haben, von dem die Mama gestorben ist, und nur über David reden und nur über diese Traurigkeit des Todes, sondern wir müssen alle mit reinnehmen und können sagen, die Kerze, die da in der Mitte steht, die brennt für den David und seine Mama, weil die Mama ist gestorben, das ist feste traurig, aber die brennt auch für uns alle, weil wir kennen alle Traurigkeit, und von euch ist vielleicht nicht die Mama gestorben, aber vielleicht ein Uropa oder eine Oma oder ein Meerschweinchen oder eure Eltern streiten sich immer. Es ist nicht nur die Scheidung, ne? Oder die haben sich getrennt, oder es gibt Eltern mit Migrationshintergrund, die Heimweh haben. Und du hast immer eine traurige Mutter und einen traurigen Vater. Es gibt so viele Gründe, um den Kindern das deutlich zu machen, weil die sitzen alle da und die sind groß geworden, von wegen, ja, aber ist ja nicht tot. Ja? Und die Menschen, die Tod erleben, da waren wir gerade schon wieder gewesen bei den Ritualen, ne? Die haben vielleicht eher Rituale an der Hand als andere. Und worum es geht, ist einfach zu begreifen, dass Trauer nicht, ich sag mal, aus dem Bauch aufsteigt und sich dann einmal so umschaut und dann sagt, ach so, ist ja gar kein Tod, ist ja nur Scheidung, verschwindet wieder. So ist das nicht. Die Trauer ist ein Gefühl, die ist einfach da, wenn sie gebraucht wird, und die geht wieder zurück, wenn sie gerade nicht gebraucht wird. Und dann taucht die wieder auf, wenn sie wieder nötig ist.
Also ein Ritual, was mir jetzt noch spontan einfällt, wenn es denn möglich ist in der Familie, das ist das sogenannte Trennungsgespräch. Wie sage ich es meinem Kinde? Das ist, wenn die Eltern es schaffen und da von der Situation her es möglich ist, dass sie gemeinsam sich zusammensetzen und den Kindern gemeinsam sagen, dass sie sich trennen werden. Und das ist eigentlich mein Wunsch in so einem Fall, dass die Eltern bis dahin für sich so ungefähr erarbeitet haben, wie sie es denn dann machen wollen. Mein Job als Gutachterin war immer, den Wunsch des Kindes zu eruieren. Ne? Da wurde alles aufs Kind. Ne? Das Kind ist jetzt das Zünglein an der Waage, bringt sehr viele Loyalitätskonflikte mit sich, ist auch suboptimal, weil die Kinder die ganze Situation ja gar nicht überschauen können, wie viel Geld brauchen wir, wer muss was, wie, wo, wann arbeiten. Und darum finde ich das so wertvoll, wenn Eltern es quasi die Trennung den Kindern gemeinsam mitteilen können und auch schon mit einem Plan, ne, wir kümmern uns weiter und das haben wir uns so und so vorgestellt, so soll das laufen. Natürlich können die Kinder dann noch auch Wünsche äußern und was weiß ich, mittwochs möchte ich aber nicht zu Papa, weil dann immer nebenan die sowieso zu Besuch ist, kann ich nicht donnerstags, aber dass grundsätzlich die Eltern ja die Verantwortung tragen und schon diese Mitteilung der Trennung quasi verbunden ist, so mit so einem Beweis dafür, meine Eltern funktionieren aber trotzdem noch als Eltern. Also das wäre was, das ist mir auch noch sehr, sehr wichtig.
Und das Kind oder die Kinder werden ernst genommen, ne? Ich schreibe gerade tatsächlich in einem neuen Buch auch über die Scheidung meiner Eltern. Und es gab eine Situation, Marianne, an die ich mich ganz oft erinnere, da muss ich dann so 4 gewesen sein. Und wir saßen, meine Schwester und ich, mit meiner Tante im Auto. Und ich dachte, meine Mutter sei bei einer Wahrsagerin, weil meine Tante so einen Satz gesagt hat wie, heute entscheidet sich, wo ihr in Zukunft leben werdet. Und erst rückblickend habe ich verstanden, dass meine Mutter eine Wohnungsbesichtigung hatte. Und bis dahin wusste ich aber nicht, dass sich meine Eltern überhaupt trennen. Und das hat sich so eingebrannt, dieser Gedanke von, meine Mutter ist bei einer Wahrsagerin, weil sich entscheidet, wie es in Zukunft für uns weitergeht oder wo wir leben werden. Und da habe ich gedacht, es ist so wichtig, genau das, was du sagst, dieses Gespräch zu suchen. Und eine Freundin von mir hat's mal, da hat der Junge gefragt, bist du nicht eigentlich auch mit Papa verheiratet? Dann hat sie gesagt, nee, wir waren mal verheiratet, aber sind's nicht mehr. Und dann hat er gesagt, aber warum? Und dann hat sie gesagt, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir nicht verheiratet sind und nicht zusammen sind, dass wir uns dann einfach besser verstehen. Und sie hat gesagt, aber trotzdem bleiben wir deine Eltern, ich deine Mama und er dein Papa und wir haben dich trotzdem beide lieb und wir sind immer für dich da. Und das fand ich total berührend, dass sie dem kleinen Sohn irgendwie so nochmal nahe gebracht hat. Und ich finde, da habe ich nochmal gedacht, da hätten sich damals meine Eltern eine Scheibe von abschneiden können, tatsächlich.
Was du da gerade sagst, das habe ich übrigens schon auch von einer Spezialistin gehört, die gesagt hat, es ist erstaunlicherweise, die Kinder könnten sich noch, weiß ich nicht, und wenn es mit 4, 5 war, daran erinnern, in welcher Situation sie es erfahren haben. Das muss wohl eine ganz einschneidende Geschichte sein und das spricht, was du da sagst, bestätigt das ja im Grunde und das bestätigt auch nochmal den Wert davon, wenn man das so lösen kann.
Das sind oft verletzende Situationen, die vielleicht irgendwann wieder so ausgeheilt sind, dass man deswegen nicht immer wieder weinen muss. Aber wenn ich am Anfang vom Seminar Zahlen hinlege und sage, von 1 bis 3, von 3 bis 5, von 5 bis 7 Jahren und ich gehe so bis zu 12 Jahren, 15 Jahren hoch und sage, überlegt mal, wann habt ihr euch das erste Mal daran erinnert, dass ihr traurig wart. Also überlegt mal eine Traurigkeit, das kann sein, vielleicht weil ein Hund gestorben ist, weil es eine Trennung gab oder so, ich zähle auf, es geht nicht nur um Tod. Und dann wird was gelegt und meistens so im Alter von 5, 6 Jahren, da geht auch so dieses Begreifen nochmal los, was das eben bedeutet, mit 4, 5, 6 Jahren, darunter in der Regel nicht so. Und das sind ganz häufig Situationen, die irgendwie verletzend waren. Da ist ein Hund eingeschläfert worden, das hat man vorher nicht gesagt. Und es gab eine Trennung, das hat man nicht gewusst. Und es gab bestimmt noch andere schlimme Sachen, aber die, wo es einen Trost gab, die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verarbeiten konnte, die zähle ich dann oft gar nicht mehr auf, weil die einfach so in meinen Lebenslauf reingegangen sind. Die gehören mir zu den Höhen und Tiefen. Und ja, das passiert ja jedem Mal, sagen wir dann vielleicht. Aber die, die eine Verletzung haben oder so gravierend waren, dass man da auf den Wortlaut einfach noch weiß und das Bild vor Augen eben hat. Obwohl man vielleicht die Monate vorher überhaupt nicht weiß und auch vielleicht ein Jahr danach nichts mehr weiß.
Marianne, ich finde, das zeigt heute nochmal, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich würde gerne gleich auch den Raum nochmal öffnen in dieser Podcast-Folge für Fragen aus den oder von den Teilnehmerinnen des Kurses hier bei La Via. Aber bevor wir das machen, also dürfen auch Anregungen oder Impulse von euch sein, aber eine letzte Frage habe ich trotzdem noch an dich, Marianne, wenn das okay ist. Ist eine persönliche Frage. Du machst das schon so viele Jahre und hast ja auch schon persönlich erzählt und schreibst ja auch persönlich. Würdest du aus heutiger Sicht alles nochmal genauso machen oder würdest du Dinge anders machen, was deine eigene Trennung angeht von damals?
Ja, also ganz praktisch würde ich alles wieder genauso machen, weil ich ja zwar mich fortentwickelt habe, aber an der jeweiligen Stelle immer nur das tun konnte, was ich da gerade tun konnte. Das Ergebnis von dem, wie es mit meinem Ex-Mann und meinen Kindern gelaufen ist, ist so, dass ich darüber wirklich auch sehr glücklich bin. Ich bin aber auch Teil eines schwieriger verlaufenden Systems, bei dem ich nicht sagen kann, dass alles so gut gelaufen ist, wo ich aber auch nicht sagen könnte, was genau hätte ich anders machen können, damit es besser läuft. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass man vieles heilen kann, aber nicht alles. Und nicht jeder für alles zuständig ist, das zu heilen. Zum Beispiel sind die neuen Partner, die dazukommen, die können oft unterstützen, aber die können nicht unbedingt das alte System heilen. Das ist, glaube ich, nicht deren Job. Aber alles in allem bin ich wirklich glücklich darüber, wie das verlaufen ist. Und das Happy End in meinem Buch ist ja, dass der ältere Sohn, der eigentlich immer sehr papabezogen war, bei dem ich mir große Sorgen gemacht habe, wie das gehen soll, wenn wir uns trennen, und der eigentlich immer signalisiert hat, dass Papa für ihn an erster Stelle kommt, der aber natürlich mit mir leben musste, dass der bei seiner Hochzeit irgendwie eine Dankeschönrede gehalten hat darüber, wie toll das war, dass er sich nie zwischen uns entscheiden musste, das zum Thema Wichtigkeit des Wunsches des Kindes. Also er hat gerade das so betont und dass wir das so geregelt haben, dass das für sie eben gut ausgegangen ist. Und das habe ich so als Ritterschlag empfunden. Und danach hatte ich das Gefühl, das ist in Ordnung.
Voll schön. Ja, auch weil du ja auch nochmal gesagt hast, es ist gut, um ganz viel, also es ist gut, um das oder darum zu wissen, was wichtig ist, ne, dass du heute nochmal auch ja gezeigt hast, das sollte man vielleicht vermeiden oder das sollte man tun, das kann auch Kindern in der Scheidung helfen. Und trotzdem finde ich das auch nochmal wichtig, das, was du sagst, dass man immer zum jeweiligen Zeitpunkt das tut, zu dem man in der Lage ist, es zu tun. Ne?
Genau, und eins vielleicht, das ist mir auch noch sehr, sehr wichtig, sehr oft kann man nachbessern. Selbst wenn dieses Elterngespräch, wir sagen es unseren Kindern, völlig aus dem Ruder gelaufen ist, kann man hinterher sagen, das war so Mist. Ne? Wir setzen uns morgen nochmal zusammen und schauen dann. Ne? Und ich habe zum Beispiel selbst auch mal eine Situation, die ich mit ins Buch geschrieben habe, da habe ich irgendwie 16 Jahre nach der Trennung nochmal bei uns in der Hauseinfahrt das Rumpelstilzchen gegeben und mich wahnsinnig aufgeregt über irgendwas, was der Ex-Mann da gemacht hatte. Am nächsten Tag habe ich gedacht, das war vielleicht ein bisschen überzogen, habe ihn angerufen und mich entschuldigt. Er fiel aus allen Wolken, entschuldigte sich für den Anlass, den er mir geboten hat. Ich konnte es zum Mittagessen dem mittlerweile volljährigen Kind mitteilen, dass alles in Ordnung war, woraufhin dieses Kind zu mir sagte, was vorher ein bisschen pikiert war, ja, aber du hattest ja eigentlich schon recht, ne? Und ich gesagt habe, ja, aber rechtfertigt das so einen Aufwand, also so einen Auftritt? Es ging um fast nichts. Und dann hat es so einen Aha-Effekt gegeben und wir haben alle was gelernt. Und man kann auch aus misslichen Geschichten kann man manchmal noch was Gutes rausholen. Und wie gesagt, immer nachbessern, statt sich knechten und sagen, wie schlimm man wieder alles gemacht hat.
Und immer wieder diesen perfekten, nee, das Wort fällt mir jetzt nicht ein, was ich gerade erfinden wollte. Aber Perfektionismus, nee, ich wollte noch was richtig erfinden, aber ging doch nicht so schnell. Dass man es nicht so perfekt machen muss und dass so eine Entschuldigung so eine Auswirkung einfach haben kann, wenn man das einfach auch so meint. Und das finde ich auch nochmal, also jetzt doppelt es sich gerade auch ja nochmal, aber nochmal eben zu sagen, rückblickend haben wir eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wir gucken ja da drauf, wir stecken nicht mehr drin, sondern wir gucken da drauf und wir haben Dinge gelernt. Wir haben gemerkt, welche Auswirkungen das hatte. Und ich finde, rückblickend dürfen wir uns einfach auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich gut gemacht. Und an anderen Stellen zu sagen, das habe ich damals nicht gewusst oder ich habe es nicht gekonnt. Und immer zu wissen, wir sind nicht die Alleinigen, die das Ganze da regeln, sondern da muss der Partner, die Partnerin mitspielen, da muss die Familie mitspielen, die mich vielleicht auch unterstützt und nochmal entlastet. Da brauche ich auch eine gute Beratung an der Seite. Da braucht es Schule und Kindergarten und es braucht auch die Kinder, die mitmachen. Wenn die gerade in der Pubertät sind, da kannst du denen die besten Angebote machen. Wenn die nicht wollen, dann wollen die einfach nicht. Und wir dürfen nicht am Ende einfach auch so egoistisch da stehen und denken, ich hätte das noch viel besser machen müssen, sondern auch zu sagen, das war so, aber wenn ich es heute anders sehe und weiß, genau, dann kann ich nochmal sagen, wenn ich heute nochmal da wäre, dann würde ich das so und so machen oder das tut mir heute nochmal leid. Das finde ich ist einfach so wertvoll, sich selbst gegenüber gnädig zu sein. Und aber auch das zu sehen, was man auch wirklich geleistet hat, was man geschafft hat.
Fast schon ein gutes Schlusswort, aber wir wollen ja noch gar nicht Schluss machen. Habt ihr Gedanken oder Fragen an Marianne?
Ja, ich würde gerne noch mal eine Lanze brechen für die Kinder und Jugendlichen. Also ich komme ja aus dem Schulkontext und sehe die Kinder und Jugendlichen, die Trauererfahrungen machen. Und da ist ganz großes Verständnis auch da, obwohl Kinder- und Jugendtrauer ja auch immer wieder anders verläuft. Und ich sehe immer wieder auch Kinder, die ja in Trennung und Scheidung leben von ihren Eltern, mit ihren Eltern. Und da sehe ich, dass die in einem doppelten Loyalitätskonflikt sind, nämlich nicht nur zwischen Mama und Papa, sondern vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie aus dem Münsterland komme, wo Scheidung einfach nur nicht so viel Normalität ist, wo nicht so viel darüber gesprochen wird. Die sagen es dann oft gar nicht. Und das wissen vielleicht die engsten Freunde, aber die Auswirkungen, die sieht man. Und zwar nicht in dem Moment, wo die in Scheidung sind, sondern eben auch, wie bei Kindern und Jugendlichen so häufig, deutlich verzögert. Und dann gibt es eben diese Probleme. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was das wirklich dann auch für die Kinder bedeutet, die in Trauer sind bei einer Trennung, was die wirklich auch für eine Trauerarbeit leisten müssen, damit man deutlich mehr Verständnis dafür hat, dass sie in dem Falle nicht zu dieser Höchstleistung fähig sind, dass sie nicht freundlich durchs Leben gehen und dass sie einfach auch mal wütend sein dürfen und dieser Wut Ausdruck geben dürfen und dass wir da wirklich ein bisschen mehr Verständnis dafür haben müssen auf allen Seiten, auf Elternseite, aber auch eben auf Lehrer-, auf Erzieherseite zu sagen, in einem solchen Fall, dann ist vielleicht die mathematische Gleichung nicht so wichtig oder auch die Lyrikanalyse nicht so wichtig.
Ja, also es ist erstmal ist es ein ziemlicher Gefühlscocktail, was Kinder haben können. Ne? Das gibt ja einmal, wie du sagst, schon Trauer. Es gibt auch die Wut. Ne? Was haben die da uns zugemutet? Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass Kinder sich oft auch obendrein noch schuldig fühlen. Ja, Schuldgefühl, sei es, wäre ich ein besseres Kind gewesen, wäre das nicht passiert. Die gestressten Eltern haben sich vielleicht schon vorher etliche Male drüber gezankt. Wie machen wir es mit den Kindern? Wer muss wann hier sich kümmern? Ja, bei den jüngeren Kindern ist es sowieso noch so, dass die so eine egozentrische Weltsicht haben, wo die alles auf sich beziehen. Da müssen noch nicht mal die Eltern vorher irgendwie über die Kinder gezankt haben. Die können sich sowieso gar nicht anders vorstellen, als dass sie schuld sind. Das ist da eben auch noch mit rein verwickelt. Es ist dieser Punkt, dass die Bindungen angeknackst sind, dass diese Bindungssicherheit nicht mehr so da ist und diese Ängste vor Trennung. Also da kommt ein ganz großer Cocktail zusammen, wobei es auch gibt, was Mechthild sagte vorhin, es gibt natürlich auch die, wo sich da Erleichterung einmischt. Wenn also lange genug Gewalt, ständiger Streit, Pulverfass zu Hause war, gibt es natürlich das auch. Das darf man nicht vergessen, ja. Und je weniger Kinder den Raum haben für diese Gefühlsarbeit, umso schwerer haben sie da dran zu tragen, ja. Also je weniger Raum da ist, dass man das überhaupt abarbeiten kann, umso länger trage ich das halt mit mir herum, unverarbeitet. Und das Pulverfass wird eher größer, ja. Und dadurch kann auch passieren, dass dann am Anfang es hieß, ach, merkt dem Kind gar nichts an, das läuft alles, ne? Und dass aber irgendwann das Kind an die Stelle kommt, wo das Kompensieren nicht mehr klappt, ne? Wo sich so viel angestaut hat, dass man es nicht mehr kompensieren kann. Und dann kommt es vielleicht so verzögert, dass man sich sagt, wieso das denn jetzt? Das lief doch alles so gut. Und dann ist einfach allerhöchste Zeit dafür. Und dann ist tatsächlich die mathematische Formel nicht das Wichtigste an der Stelle für das Kind. Ja. Es ist auch so, es gibt tatsächlich, das ist aber eine ältere Studie, ich weiß nicht, ob die noch so stimmt, aber da hat man eigentlich gesehen, wie es den Kindern kurz nach der Trennung ging, hatte überhaupt keine Aussage dafür, wie es denen 10 Jahre später geht. Also die, wo man dachte, haben die locker weggesteckt, hatten vielleicht große Probleme. Die richtig auffällig waren, hatten inzwischen ihr Leben wieder gerade ausgerichtet, was ich verständlich finde, weil die einfach von vornherein sich damit befasst haben. Ne? Also eigentlich ist die Konsequenz daraus, es wäre gut, wenn Kinder den Raum für sowas haben, für die Gefühle.
Ich hatte gerade auch noch dazu den Gedanken, auch für diejenigen, bei denen Trennung vielleicht noch ansteht, dass es wichtig ist, Vorzeichen kommen zu lassen. Benni, du hast gerade gesagt, und da hast du im Nachhinein auch nochmal gedacht, da habe ich das plötzlich erfahren. Es gibt manchmal Eltern, die wollen es gut machen. Die meisten Eltern wollen es gut machen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Die wollen es gut machen und deswegen streiten die sich nicht vor den Kindern. Und dann kommt irgendwann der Moment, wir haben das erlebt im Freundeskreis, da geht die Mama mit dem Sohn, der 11 Jahre alt ist, in die Pizzeria. Also sie will einen schönen Ort schaffen und gleichzeitig schafft sie einen Ort, wo er bei der Mitteilung, wir trennen uns, Papa und ich, und es wird auch nicht von beiden mitgeteilt, nur von der Mama, wo er sich gar nicht gehen lassen kann. Der kann nicht schreien, der kann nicht weinen, der kann nicht weglaufen, sondern der ist gefangen in dieser Situation. Und die Mutter sagt zu ihm, weißt du, ich wollte dir sagen, du hast ja gemerkt, Papa und ich verstehen uns nicht mehr richtig. Woran merken Kinder, dass Mama und Papa sich nicht richtig verstehen? Weil das, was sie erleben, das ist ja deren Normalität. So ist das dann eben. Ich erlebe welche, die sagen, und erst als ich bei Freunden mal zu Besuch war, beim Abendessen, habe ich gemerkt, es gibt auch Familien, die reden miteinander. Die streiten gar nicht. So. Und das ist erstmal diese Normalität. Und dann wird eben gesagt, und jetzt trennen wir uns. Und diese plötzliche Trennung ohne Vorboten, die kann einfach auch nochmal Beziehungsängste eben auslösen. Wann weiß ich denn, dass jetzt, wo der Papa auszieht, die Mama vielleicht sich auch von mir trennt? Ne? Das, was du wieder sagst, Marianne, Kinder beziehen vieles auf sich. Und später in der Partnerschaft. Und vielleicht werde ich kontrollierend in der Partnerschaft. Oder vielleicht binde ich mich gar nicht, weil ich das nicht erleben möchte. Das kann diese Folgen haben. Und das ist ein bisschen auch wie beim Tod, dieser plötzliche Tod. Es geht nicht darum, dass das schlimmer oder besser ist, aber es hat immer andere Auswirkungen. Dieser plötzliche Tod, der bedeutet, ich habe gelernt, es kann plötzlich was passieren, ich weiß es, aber ich habe es jetzt gelernt. Während wenn eine Krankheit da ist, dann denke ich immer noch, naja, aber zum Glück, ne, die Mama stirbt vielleicht nicht, weil die ist ja nicht krank. So wie Papa krank gewesen ist oder der Opa halt. Und es gibt so Vorboten und ich kann mich ein bisschen anders vielleicht darauf einstellen. Ne? Trauer ist trotzdem da, aber es sind andere Situationen. Und das wäre einfach wichtig, so eine Vorwarnung zu geben und den Boden schon bereiten und schon vor darüber reden und überlegen, was könnte helfen. Also Prävention dabei.
Und vielleicht nur eine Ergänzung dazu noch, auch zu dem, was Anne gesagt hat, glaube ich, dass es nicht nur bei jeder einzelnen Person, also die Verantwortung liegt, sondern dass wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung tragen. Und genau das so wichtig ist, was wir hier tun, was die Menschen, ihr vielleicht draußen auch tut, aufzuklären und darüber zu sprechen und auch zu verstehen, sowohl Trauer nach einem Todesfall als auch Trauer nach einer Trennung von Eltern oder welche Trauer auch immer, darf sein und braucht Zeit und Raum. Und das bedeutet auch, dass man manchmal nicht funktionieren kann in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, das ist auch nochmal mir wichtig, weil wir jetzt so auf jedem Einzelnen, so haben wir heute so hingeschaut, ne, wer was als Einzelperson oder wir als Paar oder Familie tun können. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Gesellschaft viel mehr verstehen, es darf Phasen in unserem Leben geben, auch in dem Leben unserer Kinder, wo wir nicht funktionieren können. Und da machen wir ein riesengroßes Fass auf. Da könnten wir jetzt stundenlang über Schulsystem sprechen, aber das ist mir trotzdem nochmal wichtig zu betonen.
Genau, wir machen ein riesengroßes Fass auf und wir haben heute schon nicht vorher gesagt, heute machen wir einen Podcast von 30 Minuten oder 45 Minuten. Wir haben gesagt, eine Stunde und sind doch drüber. Und ich finde es auch einfach wertvoll, weil es ein wichtiges Thema ist und weil Marianne jetzt gerade da ist und weil ihr als Fachfrauen ja auch dabei seid. Ich möchte nochmal, das habe ich gerade vergessen zu sagen, nochmal da ganz besonders jetzt die Anne gerade nochmal erwähnen. Anne, du warst Lehrerin in Gelsenkirchen an einem Gymnasium und du bist jetzt Schulleiterin und im Münsterland. Und wie wertvoll ist das, wenn Lehrer, Lehrerinnen, überhaupt Pädagogen, Pädagoginnen, aber eben auch Schulleitung das Wissen darum hat und das mit in die Schule reinnimmt und das Verständnis versucht für die Lehrerschaft reinzubringen oder auch für die Schüler, Schülerinnen, das zuletzt aus der Situation erzählt. Und das ist einfach so wichtig, denn wenn mein Mann und ich uns getrennt hätten oder wenn sich vielleicht unsere Kinder trennen sollten und unsere Enkelkinder wären dann Scheidungskinder, wie dankbar wäre ich, wenn sie auf Menschen treffen, die sie auch sehen und die auch Verständnis haben. Und selbst wenn die Kinder das nicht zeigen, dass man aber versucht, hinter die Fassade nochmal zu gucken und wenn da wirklich nichts ist, auch Ruhe zu lassen. Aber das fände ich einfach so wichtig. Es geht nicht nur um andere, das geht auch um unser Leben, das geht auch um unsere Familien und da sind wir einfach als Gesellschaft eben verknüpft miteinander. Genau.
Gibt's noch Fragen an Marianne, Gedanken, die ihr noch loswerden wollt? Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit. Wir haben heute die Möglichkeit, diese Podcast-Folge zu überziehen, eine Extended Version zu machen.
Genau, ich habe noch eine Frage. Und zwar das Buch, was du geschrieben hast und was du auch vorgestellt hast, liebe Marianne, kann man das auch verschenken an jemanden, der vielleicht ja in der Situation ist oder eventuell da hinkommen könnte vielleicht? Also was würdest du empfehlen?
Ja, also ich habe oft gehört, dass es verschenkt worden ist. Ne, das ist mir so berichtet worden, aber ich glaube, Mechtet ist die Fachfrau, um die Frage zu beantworten.
Ja, danke Astrid, das ist total schön, dass du das fragst oder Marianne, dass du das weitergibst. Also auf der einen Seite weiß ich einfach, dass dieses Buch auch oft ausgeliehen wird an Freundinnen oder Freunde von Menschen, die das gekauft haben, auch in Seminaren hier. Aber ich habe es tatsächlich meinem ältesten Sohn und seiner Frau zur Hochzeit geschenkt. Und es gab eine kurze Irritation. Und tatsächlich, ich meine, man weiß es ja nie, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass da eine Gefahr besteht. Ja, aber ich habe das Buch von Marianne gelesen und habe gedacht, dieses Buch müsste jeder lesen, der eine längerfristige Beziehung eingeht, weil darin auch einfach steht, wie kann man miteinander streiten, wie kann man gut streiten, wie kann man miteinander umgehen und gute Streitigkeiten. Also das müssen ja nicht die Verletzungen sein, da geht es ja dann auch um die Sache und Klärung. Und damit es vielleicht erst gar nicht zu einer Trennung, zu einer Scheidung kommt. Und das war mein Anlass als Mutter, dieses Geschenk zu machen. Ich finde, das ist halt nur wichtig, das dabei zu sagen. Ne? Und nicht zu sagen, ich mache jetzt mal hier einen kleinen Scherz und dann schafft man auf einmal eine große Verletzung. Oder dass die Schwiegertochter denkt, die traut mir den Sohn nicht zu. Aber selbst wenn es zu einer Trennung käme, dass sie dann aber schon vorher wüssten, wie kann man damit umgehen. Und von daher, auch wenn es sich schräg anhört, aber glaube ich, ist es ein gutes Geschenk für Paare, die in einer guten, festen Beziehung auch sind. Genauso wie eine Empfehlung, wenn so etwas ansteht.
Also ich persönlich wäre da schon vorsichtiger, das an gut funktionierende Paare zu verschenken, außer ich wüsste jetzt ganz besonders gut, dass ich denen das vermitteln kann. Was ich aber sehr oft gehört habe und das erste Mal schon von meiner Lektorin, die sagte, ich habe gar nicht vor, mich zu trennen, aber ich habe hier ganz viel Nützliches gelernt. Ne? Und das wurde mir immer wieder gesagt, auch von Freundinnen, die es gelesen haben und die weder getrennt sind noch es wollten. Also das ist tatsächlich nützlich. Und ansonsten für Leute, die frisch in einer Trennungssituation sind, glaube ich, kann man das unbesehen verschenken, weil das die Variante ist, die erstmal auf eine friedliche Lösung zustimmt, also hinzuwirkt. Ne?
Vielleicht kann man ja auch als Mutter oder Tante oder Oma Worte reinschreiben, so von wegen, also ich bin mir ganz sicher, dass ihr das nicht braucht. Aber wenn ihr mal Freunde habt, die Hilfe brauchen, dann helft ihnen doch gern mit diesem Buch.
Weil es ist tatsächlich ja auch so, dass Prävention ist, glaube ich, einfach das richtige Wort. Ne? Ich habe an anderer Stelle, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, wir gehen ja auch im Idealfall zur Kontrolle zum Zahnarzt oder zur Zahnreinigung, auch wenn wir nichts akut an den Zähnen haben und sich einfach Wissen drauf zu schaffen für eine mögliche Situation, die uns betrifft oder eben einfach auch im Umgang mit unseren Mitmenschen ist, glaube ich, total gut. Also Marianne, es gibt das Buch ja wieder zu kaufen, also
es gibt es auch als Hörbuch, wer lieber hört. Also Hörbuch gibt es auch. Und mir war der Präventionsgedanke eben auch so unglaublich wichtig, weil ich hinterher, also ich war als Gutachterin immer sehr lange vorher ausgebucht und hinterher war ich auch einfach, ich war sehr erfahren. Ich habe hinterher nur noch die ganz schrecklichen Fälle bekommen, weil es immer hieß, ach wann, in 5 Monaten, erst viel zu spät. Oder eben, ist so schwierig, können wir keinen Neuling dran setzen, machen Sie es mal. Und als ich irgendwann das Gefühl hatte, ich verwalte jetzt nur noch das Elend, wo schon alles in den Brunnen gefallen ist, wollte ich einfach unglaublich gerne ein Stückchen Prävention betreiben. Eine Prävention ist ja überhaupt das Zauberwort, nicht? Also, dass man ja hier alles, wenn wir wieder gesellschaftlich werden, immer erst, wenn der Schaden entstanden ist, den beheben soll und manchmal geht's dann gar nicht mehr und ist wahnsinnig teuer. Wenn man das wirklich mal vernünftig ausrechnen würde, glaube ich ja immer noch, dass Prävention sich rechnet.
In Bezug auf alles, ne, was den Körper angeht, was so das Gesundheitssystem angeht, ne.
Ja, aber auch was Trauerarbeit angeht. Was, also ich bin ja so überzeugt davon, dass Trauerarbeit schon volkswirtschaftlich alles erspart hat, ja?
Da würde ich gerne noch einen Satz dazu sagen. Also erstmal, ich werde das Buch auf alle Fälle. Ich habe eine Tochter und Schwiegersohn, die sind junge Psychologen, gerade in der Therapeutenausbildung. Also die kriegen das auf alle Fälle von mir. Und darüber freue ich mich auch richtig, das weitergeben zu können, weil das ist jetzt schon ein Thema auch in ihrer Arbeit. Und das Zweite, weil du hast gerade gesagt Prävention, aber ich möchte auch nochmal Mut machen. Ich habe also meinen Mann und seine 3 Schwestern, die aus einer extrem komplizierten Familiensituation kamen und die sehr, sehr gelitten haben an dem Miteinanderleben und an der Trennung der Eltern. Und zwar bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Und das ist, wenn man die Prävention verpasst, wenn man diese gute Trennung verpasst, dass es trotzdem nie zu spät ist, sich Hilfe zu suchen. Und dass die drei mit zwischen 50 und 60 mittlerweile, dass durch eine mutige Schwester, die vorausgegangen ist, sich eine Therapie gesucht hat und das angeregt hat und dass Heilung passieren kann, auch lange, lange nachdem das passiert ist, ja. Das ist mir jetzt ganz wichtig, noch das zu sagen.
Also da danke ich dir für. Das möchte ich auch unbedingt betonen, dass es dafür nie zu spät ist. Das habe ich an vielen, vielen Stellen schon erlebt. Und so ein Zauberwort ist für mich auch immer das posttraumatische Wachstum. Es gibt nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, es gibt auch das posttraumatische Wachstum. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Viktor Frankl, der Holocaust-Überlebende. Dieses Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, ist das für mich so eine kleine Bibel. Und das gibt es und das ist auch gar nicht mal selten, ja. Und auch schwere Traumata überleben auch Leute unbeschädigt, auch das gibt es. Und unbedingt, also ich bin auch der Meinung, es ist nie zu spät. Meine Mutter zum Beispiel hat in ihren letzten Lebenstagen mit 91 noch solche Entwicklungen gemacht, da habe ich gestaunt. Das hat mich sehr, sehr motiviert zu sehen, was bis zuletzt noch möglich ist.
Und ich finde, also ich bin jetzt schon ganz beseelt über diese Podcast-Folge und deinen Besuch, Marianne, und auch so eure Gedanken, die ihr noch mit reingegeben habt, weil ich kannte das Thema schon aus meinem Aufbaukurs hier bei La Via. Da haben wir uns damals ja kennengelernt. Das war übrigens mit einer der Gründe, warum ich mich zum Aufbaukurs angemeldet habe. Natürlich auch aus persönlicher Erfahrung, aber weil da eben das Thema Scheidungstrauer und auch Trauer nach Suizid ja noch mehr Raum einfach bekommen hat als in dem Basiskurs. Ja, ich bin schon ganz beseelt, Mechthild. Was sagst du?
Ja, deswegen habe ich auch gerade gedacht, es darf einfach mehr Raum einnehmen und größer sein. Man kann ja auch die Podcast-Folge immer in kleinen Stücken einfach hören. Und das, was ich im Grunde auch immer wieder anschließe, ihr, die ihr jetzt den Podcast hört, ihr könnt es nicht sehen, aber wenn ihr das Buch habt, Ich bin todesmutig, das ist heute hier die Buchbewerbung auch nochmal, dann könnt ihr die Innenklappe aufmachen, dann seht ihr das Trauermodell. Und das möchte ich jetzt auch nochmal hier für euch im Raum nochmal deutlich machen. Da bricht das Herz auf dem Lebensweg, weil es die Trennung gibt. Und wir gehen weiter und wir rauschen manchmal in dieses Funktionieren rein. Wenn mein Mann mich verlassen würde, auch jetzt, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, ich müsste La Via ganz neu aufstellen, weil der würde mir einfach fehlen. Als Berater, als Unterstützer und auch finanziell würde er mir fehlen. Und ich müsste erstmal gucken, wie sortiere ich was. Und dann gibt es ja noch die Gefühle dabei. Es ist ja nicht nur, ne, dieses ganz Formelle, was eben da ist, dieses Funktionieren und dieses Begreifen, zu begreifen, es geht auseinander zu begreifen, da gibt es vielleicht einen oder eine neue, zu begreifen, dass plötzlich seine Gitarre nicht mehr da ist, dass das Arbeitszimmer ausgeräumt ist, zu begreifen, dass die Jungs darüber traurig sind, zu begreifen, dass der kleine Hannes vielleicht sagt, Opa da? Und mir dann die Tränen kommen und vielleicht alte Paare zu sehen auf der Bank und zu denken, das hätte ich auch gerne gemacht. Also nicht nur einmal zu begreifen, sondern immer wieder und was immer wieder eine neue Trauer auslösen kann. Und dann gibt es diesen Bereich von Akzeptanz und Anpassen und sich damit arrangieren. Und im Grunde ist es, das ist vorhin auch schon mal genannt worden, das hast du auch gesagt, Marianne, im Grunde, es geht nicht um das Optimum, es geht um das Realistische und das ist gut, das Beste daraus zu machen, weil das, was ist, das ist. Und dann fand ich das nochmal so gut, Astrid, wo du gerade gesagt hast, und Heilung kann auch nach so vielen Jahren möglich sein und das Beste einfach daraus zu machen, damit ich damit bestmöglich einfach weiterleben kann. Und nicht die ganze Pakete mit mir rumtrage. Die Vielfalt der Gefühle. Ja, irgendwie ist vielleicht noch etwas Liebe da und es ist so viel Hass vielleicht da und Gefühllosigkeit und Selbsthass vielleicht auch noch, der auf einmal damit reinkommt, Schuldgefühle, Sehnsucht, all diese Dinge, die eben da sein können und immer wieder auch nochmal neu auftauchen können. Die Veränderung, ich verändere mich dadurch, meine Umwelt verändert sich dadurch, meine Werte verändern sich dadurch. Ach, die sind doch alle gleich, die Kerle. Kennst du einen, kennst du alle. So, diese Haltung kann genauso einfach plötzlich da auftauchen und ich muss es dann irgendwann wieder regulieren. Ich muss mich dieser Veränderung anpassen, damit ich eben nicht auf Dauer eine Anpassungsstörung und eine Diagnose bekomme. Und dann geht es um den Beziehungsort und der ist eindeutig, behaupte ich, leichter, wenn jemand gestorben ist. Da würde ich meinen Mann in den Himmel verorten. Ich würde sagen, das ist im Himmel und im Herz. Und am Friedhof habe ich auch noch einen Ort, wo ich hingehen kann. Und da gibt es noch den Sessel, wo er immer drin saß. Der kommt gar nicht weg. Da gehe ich rein. Ich gucke mir Bilder an. Und wenn er mich verlässt und mich verletzt, dann gucke ich mir vielleicht nicht die Bilder an. Dann wünsche ich ihn nicht in den Himmel, sondern dahin, wo der Pfeffer wächst. Aber alle 2 Wochen steht er auf einmal da und holt die Kinder ab. Und dann geht es aber einfach auch darum, wie viel Raum gebe ich ihm in meinem Herzen. Und wenn ich voller Hass bin, dann trage ich diesen Hass im Herzen. Dann habe ich ganz viel von ihm im Herzen. Und im schlimmsten Falle passt kein anderer da rein, weil er gerade all mein Fühlen und Denken ausfüllt. Und vielleicht muss ich ihm auch einen kleinen Platz geben. Das ist vielleicht leichter, wie wenn ich immer versuche, ihn rauszudrängen. Und es gab ja mal eine Zeit, wo ich geliebt habe, wo wir geliebt haben. Und dieser Zeit auch einen Platz zu geben, weil das vielleicht auch eine Zeit war, wo die Kinder entstanden sind, die auch ein Teil davon eben sind. Und wenn ich ihn rausdränge, dränge ich auch Teile von dem Kind raus. Aber das geht alles nicht immer so einfach. Das braucht einfach eine Zeit, bis dass ich irgendwann wieder in der Balance bin. Und deswegen bei diesem Lebensweg- und Traummodell, das ist nicht nur für den Tod, das ist auch für Gewinne im Leben, deswegen Lebensweg, aber eben auch für Flucht, für Scheidung, für alle anderen Verluste.
Jetzt freue ich mich richtig, Mechthild, dass ich dir mal an einer ganz kleinen Stelle widersprechen kann, weil ich finde ja fast nie was, wo wir anderer Meinung
also
sind.
Also wenn ihr jetzt stellen wir ab. Jetzt ist
nein.
Nein, das finde ich, ja, also, das finde ich einfach wertvoll, ja, genau dieses voneinander lernen.
Also ich weiß ganz genau noch am Anfang dieser Zeit in der Trennung, da habe ich auch so gedacht, also nicht, dass ich meinem Ex-Mann den Tod gewünscht hätte, aber ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt einfach nur so als trauernde Witwe am Grab stehen würde, das wäre vielleicht das leichtere Schicksal. Das kann sich aber ändern. Dann, als wir zur Hochzeit unseres Großen in Warschau waren und gemeinsam einträchtiglich mitsamt unserer neuen Partner da plus der Partnerin, die er dazwischen hatte mit ihrem Mann, also wir sind da ein großes Gebilde, alle zusammen auf dieses Standesamt losgingen. Da war ich so glücklich, dass er noch lebt und dass wir gemeinsam mit allen Dazugekommenen diese Hochzeit feiern können. Also das ist auch möglich, das wollte ich noch sagen. Ja. Obwohl am Anfang hätte ich dir nicht widersprochen.
Ja, genau. Das war auch eine Seite, die ich da gesagt habe. Und was einfach wichtig ist, es ist ja auch nie das Absolute, ne? Auch wenn ihr jetzt hier zuhört und vielleicht auch denkt, boah, die Marianne, die hat so viel Erfahrung und der Benni hat so viel Erfahrung, die Mechthild und all das, was die sagen, das ist jetzt heilig. Nein, sondern es gibt immer wieder andere Varianten. Es gibt immer wieder die eigene Einstellung, die eigene Haltung und dann ist es einfach gut, sich orientieren zu können, um dann zu gucken, so, und wo mache ich jetzt für mich wieder das Beste raus? Genau, das finde ich auch einfach nochmal so, genau, so wertvoll, genau.
Ich sehe das immer so, jeder greift so eine Facette. Ich habe meine Facette ja gegriffen durch das, was ich erlebt habe und andere Leute kriegen andere Facetten zu packen und die gehören irgendwie zusammen. Es hat nie einer das ganze Bild, ne?
Und gleichzeitig musste ich gerade nochmal an genau das denken, an eine Frage meiner Therapeutin. Und mit dieser Frage können wir euch vielleicht jetzt nach Hause schicken oder vielleicht noch ja irgendwo anders hinschicken, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Meine Therapeutin hat mich nämlich nach der Trennung oder während der Trennung meines Ex-Partners gefragt, was ich glaube, um wen es schwerer ist zu trauern. Einen Menschen, von dem man sich trennt oder einen Menschen, der stirbt. Und das ist genau das, was ihr gerade ja besprochen habt. Und das ist vielleicht eine Frage, die ihr euch selbst auch mal stellen könnt oder über die ihr nachdenken, fast schon philosophieren könnt, weil da gibt's, glaube ich, eben nicht die eine richtige Antwort drauf. Und vielleicht ist das eine Frage, die nach diesem Podcast noch ein bisschen in euch nacharbeitet. Und wenn ihr da Gedanken zu habt, dürft ihr das natürlich gerne auch jederzeit mit uns teilen, uns schreiben, auch über Instagram oder Facebook. Und ja, vielleicht bauen wir dann diese Gedanken auch in eine der nächsten Podcast-Folgen mit ein. Du siehst so aus, Mechthild, als würdest du über diese Frage gerade noch weiter nachdenken, oder wolltest du noch was sagen?
Nee, genau. Da geht schon das Denken los und auch über all die anderen Sachen, ne, die jetzt gerade in meinem Kopf sind oder wo ich so denke, ich weiß, das wird gleich noch, wenn wir den Podcast beenden, hier noch weiter Thema sein. Wir werden gleich hier erstmal eine Kaffeepause einmal machen und einmal ein bisschen aufstehen, bewegen. Aber das löst ja einfach nochmal ganz viele Erinnerungen aus oder Fragen aus oder ja, auch Fragen nach Büchern nochmal. Es gibt mittlerweile wirklich gute Scheidungsbücher. Eins meiner Lieblingsbücher ist Fips, versteht die Welt nicht mehr. Das ist ein ganz schönes Buch. Und es gibt auch noch viele weitere schöne Bücher. Und da einfach auch in Buchhandlungen, in Büchereien einfach nochmal reingucken und immer wieder gucken, ist das das Buch, was zu mir passt? Oder ist das zwar ein tolles Buch, aber das passt gar nicht zu mir? Das ist auch nochmal einfach ganz wichtig. Und was ich übrigens spannend finde, ist diese Scheidungsbücher, wo auch das Thema Trauer aufgegriffen ist, die sind erst viel, viel später eben entstanden. Und daran merkt man auch, dass es einfach ein Thema war, da hat man nicht drüber geredet, das kommt in unserer Familie nicht vor, das brauchen wir nicht. Und es wäre auch so wertvoll, es gäbe sowohl die Bücher zum Thema Tod, wie auch Trauer. Und auch Trauer, wo vielleicht nur ein Abschied da ist, wie auch zur Scheidung. Diese Bücher gäbe es in den Kindergärten und eben in den Haushalten, da wo es notwendig ist.
Zwei Buchtipps für zum Schluss von mir. Ich habe die, kann ich nachher auch auslegen, für Kinder. Eins ist mein absolutes Lieblingsbuch für die ganz jungen Kinder, Die Sehnsucht des kleinen Orange. Und das ist ein kleines Softcover, gut 10 €, absolut lohnenswert für die ganz jungen Kinder. Habe ich Rückmeldungen bei Instagram von interessiert sich mein Zweijähriger für, bis holt die 9-Jährige nochmal aus dem Regal. Für die Älteren 8 bis 12 finde ich toll, für die cooleren Kinder Zicke, Zacke, Trennungskacke und wie man da wieder rauskommt. Das ist ein tolles, cooles Buch, was so die etwas Älteren anspricht. Also das nochmal so als Erste-Hilfe-Maßnahme.
Vielen Dank für die Büchertipps und dass du heute Gästin warst bei uns im Podcast. Und danke euch aus dem Lavia-Aufbauseminar, dass ihr dabei wart, gelauscht habt und auch für eure Gedanken. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal und schön, wenn wir uns wieder hören und wir uns hier im Raum wiedersehen.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.